Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute schauen wir wieder hinter die Kulissen der HundetrainerInnen. Hallo, 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 da bin ich wieder und ich bringe euch heute mit eine neue Folge aus unserer Hinter den Kulissen der HundetrainerInnen Reihe. Für alle, die schon öfter hier waren, die wissen ganz genau, was dahinter steckt. Aber für alle, die vielleicht zum ersten Mal hier vorbeihören, möchte ich noch einmal kurz erklären, was genau es mit dieser Reihe auf sich hat. Der Sinn, der Gedanke hinter dieser Reihe ist es, ganz unterschiedliche Perspektiven aus der Welt des Hundetrainings zu zeigen. Das sind natürlich zum einen die thematischen Schwerpunkte, die unsere Gäste mitbringen, zum anderen aber eben auch die individuellen trainingsphilosophischen Einstellungen, Erfahrungen und Gedanken, die Menschen, die in der Szene unterwegs sind, so mitbringen. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie überhaupt zu bestimmten Fragestellungen vorhanden sind, die sind das eine, die Interpretation und die Einbindung dieser in das eigentliche Training bis hin zur Bildung einer eigenen Philosophie ist jedoch ein weiterer wesentlicher Aspekt im Training mit Hunden und ihren Menschen. Und hier spielen dann Emotionen, Werte, Ideologien und Vorstellungen vom Leben mit anderen Menschen und Tieren eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wir wollen diese Vielfalt zeigen. Wir wollen Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken, Austausch fördern und letztendlich die Menschen mit den TrainerInnen zusammenbringen, mit denen sie sich am besten identifizieren können. Und deshalb liegt uns diese Reihe auch ganz, ganz besonders am Herzen. Heute mit dabei ist die Hundetrainerin Cynthia Hamacher. Einige von euch kennen sie vielleicht aus Social Media oder von ihrer Hundeschule Cynthia Dogs. Mit dieser ist sie vor Ort, aber vor allem auch online unterwegs. Und genau über dieses Thema werden wir heute auch sprechen. Also die Chancen und Grenzen von Online-Training. Wir werden aber unter anderem auch über ihren Weg in die Hundewelt sprechen, über spielbasiertes Hundetraining, die Unterschiedlichkeit von Hund-Mensch-Teams, den Druck sozialer Medien und warum es hinter so wichtig ist, dass Menschen in ihrem Umgang und im Training mit Hunden den Spaß nicht verlieren. Ja, und ich würde sagen, starten wir nun direkt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und begrüße Cynthia hier im Clever Dog Podcast. Hallo Cynthia, willkommen bei uns im Clever Dog Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Hi Merle.
Sehr gerne. Bei unserer Hundetrainerin oder hinter den Kulissen der HundetrainerInnen-Folge, da wollen wir natürlich vor allem über HundetrainerInnen sprechen, so wie du eine bist. Und du bist ja Hundetrainerin mit eigener Hundeschule und das schon ein bisschen länger. Und das heißt, du hast schon etwas längeren Weg in der Hundeszene hinter dir und davon wollen wir natürlich heute ein bisschen was hören und ich glaube, du hast auch Lust, uns da so einiges zu erzählen.
Ich habe immer Lust, mit dir oder mit euch über Hunde zu sprechen. Ich glaube, es gibt kein Thema, doch es gibt noch ein anderes Thema, aber das ist das Thema, wo man mich, glaube ich, relativ schwer ausschalten kann.
Das ist schön zu hören. Bei uns hier in dieser HundetrainerInnen-Reihe geht es ja vor allem darum, auch euch so hinter eurer Arbeit kennenzulernen. Und dazu gehört natürlich in meinen Augen auch total, wo das alles eigentlich angefangen hat, dass du dich jetzt so intensiv mit Hunden auseinandergesetzt hast. Sag mal, gab es eigentlich eine Cynthia ohne Hunde?
Ein Cynthia? Ja, doch, gab's. Ich muss ja ganz klassisch sagen, ich habe ja studiert und da gab's, ich hatte ganz wenig Kommilitonen. Ich glaube, einen Kommiliton hatte ich, der hatte einen Labrador. Das war Moritz und der hatte Emil. Und Emil ist öfter mit in die Uni gekommen auch. Und das war so der Lassie. Ne? Also wenn du dir einen Hund vorstellst, und ich glaube, das ist auch das Bild, was die meisten Menschen haben, wenn sie sich einen Hund ins Leben holen, dann ist es so gefühlt Lassie, der ja im Endeffekt ein überall hin begleitet, der entspannt ist. Und das war Emil. Ich glaube, der hieß Emil, nicht dass ich mich jetzt vertue, aber ich meine, der hieß Emil.
Wird auf jeden Fall passen, finde ich, von der Beschreibung.
Ja, ne? Das war der entspannteste Labrador, den ich, glaube ich, damals, ne, ist auch schon fast wieder 20 Jahre her, kennengelernt habe. Und wir hatten in der Familie halt immer Hunde, ne? Das ist ein Klassiker. Ich bin mit Hunden groß geworden, aber das heißt ja nicht, dass ich mit Hunden gut kann. Das ist so ein bisschen so, ich bin auch mit einer Küche groß geworden, versteht mich nicht falsch. Ich finde, der Vergleich hinkt irgendwann. Aber es heißt ja nicht, dass ich mit Toten gut kann, nur weil ich mit Toten aufgewachsen bin. Das kann ja auch durchaus nicht sinnvoll sein. Aber im Endeffekt hatten wir immer Hunde irgendwie in der Familie, große Hunde, kleine Hunde. Und ja, dann bin ich halt studieren gegangen und ich sag mal so, der normale Weg in Anführungsstrichen ist ja nicht, dass man sich vorm Studium einen Hund holt und dann mit dem ins Studium geht, außer man studiert Tiermedizin. Da ist das, glaube ich, relativ normal.
Fast Pflicht, ne?
Ich war letzte Woche unfreiwillig an der TIHO und habe die ganzen Studierenden da mit ihren Hunden gesehen und da war mir klar, okay, das ist in anderen Studiengängen halt normal, aber das, was ich studiert habe, da war das halt nicht normal, dass man irgendwie einen Hund hatte. So, das ist auch nicht in Frage gekommen, weil damals war noch, also ich hatte damals halt auch nochmal ein anderes Bild in Bezug auf, wo leben Hunde eigentlich? Ich habe in der WG gewohnt, ich hatte ein kleines Zimmer, da hätte ich mir jetzt keinen Labrador hingeholt, ne? Würde ich heutzutage auch nicht machen. Davon mal ab. Ja, auf jeden Fall, ja, stand halt im Fokus für mich studieren, feiern, unabhängig sein und wirklich das zu machen, was ich möchte. Und dann habe ich halt studiert, ich habe in Marburg studiert. Und wer Marburg kennt, der weiß, dass da sehr viele Menschen mit Sehbehinderung leben, sehr viele Menschen, die auf Assistenzhunde angewiesen sind, und saß halt immer in den Vorlesungen und war sehr, sehr häufig sehr gelangweilt von den Inhalten und habe immer die Assistenzhunde gesehen und habe mich immer gefragt, sei es eine Psychologievorlesung, sei es eine Pädagogikvorlesung, wie zur Hölle bringt man den Hunden das bei? Wie zur Hölle kriegt man denen das, wie geht das? Wie kann ich einem Hund sowas beibringen? So saß da drin und hat mir irgendwelche Experimente angeguckt und wollte eigentlich die Praxis. Und bin von dem Gedanken eigentlich gar nicht mehr weggekommen, wie kriegt man das hin? So, das war der Weg, wie ich dann ohne Hund, also mit Familienhund, bin halt an den Wochenenden noch öfter nach Hause und da hatten wir halt unsere Familienhunde, wie ich dann zum ersten Mal wieder den Zugang, nicht wieder, wie ich zum ersten Mal quasi einen Zugang dazu bekommen habe, um zu verstehen, wie lernen Hunde eigentlich. Witzigerweise, weil das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, saß ich ja in den Vorlesungen, wie man das eigentlich lernt. Also ich saß faktisch in den Vorlesungen, wie das funktioniert, habe es aber überhaupt nicht verstanden, weil mir der Praxisbezug fehlte. Also es war alles Theorie, es war Laborwissen, es war das, wie es auf dem Papier steht. Aber die Praxis saß eigentlich mit im Hörsaal und ich habe den Transfer eigentlich gar nicht so wirklich gesehen, außer dass wir klar über Pavlov gesprochen haben, über Skinner. Na klar, aber dass im Endeffekt das die Wege sind, wie man den Hunden das beibringt, was sie da unter anderem machen, das habe ich gar nicht so gesehen. Und das war so der Punkt, ja, es gab ein Leben ohne Hund und ich fand das Leben auch ganz toll ohne Hund. Ich finde auch Urlaub ohne Hund ganz toll. Einige würden denken, wie? Das kann doch gar nicht sein. Manchmal finde ich das ganz schön, auch mal so eine Woche für mich zu sein. Oder ich bin ja nie für mich, weil ich Familie habe. Aber einmal so zu sein, dass man wirklich auch den Tag so gestaltet, dass die Hunde, dass man nicht den so gestaltet, dass man in Anführungsstrichen zurückstecken, hört sich doof an. Aber ich lebe schon so mit Toten, dass ich gucke, hey, pass auf, kann ich meinem Hund das gerade zumuten? Und wenn ich mit denen in Urlaub bin und sehe, ey, pass auf, die Strandpromenaden sind überfüllt, wir gehen da nicht hin, weil ich weiß, dass das für meine Hunde jetzt nicht ein Highlight wäre. Die würden mitkommen, aber die würden nicht sagen, das ist der beste Urlaub, den wir jemals hatten. Ja. So, das heißt,
das ist ja auch einfach Verantwortung für Lebewesen weniger haben.
Natürlich, klar, von daher fahre ich auch mal gerne auch alleine in den Urlaub und ich fliege auch sehr gerne. Ich nehme meine Hunde nicht mit ins Flugzeug. Das heißt, wenn ich dann mal auch wegfliege, finde ich es sehr spannend ohne Hund und gleichzeitig mache ich morgens immer auf und denke, du musst spazieren gehen. Denke, ach, musst du nicht? Kannst du mal schlafen? Ich vermisse sie immer ganz doll, aber gleichzeitig finde ich es ganz schön. Also ja, es gibt ein Leben ohne Hund für mich, durchaus. Ich vermisse sie wie Bolle, aber ich finde es auch mal schön, ohne Hund zu sein. Aber ja, natürlich gab es ein Leben ohne Hund bei mir. Ja, ich hab meine Jugend und mein junges Erwachsenenalter, bis ich so Mitte 20 war, sehr gut genossen. Und dann kam mein erster Hund.
Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast, aber du hast ja Erziehungswissenschaften studiert. Du hast erzählt, dass du studierst hast. Ich weiß nicht, ob du das gerade erwähnt hast, deswegen will ich es nochmal erwähnt haben. Und du hast die Blinden für Hunde beobachtet und dich mit dem Lernen von Hunden irgendwie beschäftigt, weil es dich super fasziniert hat. Und was waren denn die nächsten Steps? Weil das ist ja schon ein großer Schritt zwischen ich fasziniere mich dafür und ja, ich werde jetzt mal Hundetrainerin. Wie ist das passiert?
Also ich habe, ich würde sagen, Talent dafür. Also ich kann mich ganz Nee, ich bin sehr obsessiv, was Sachen angeht. Wenn ich was möchte, dann setze ich das um und dann gibt's für mich nichts anderes. Und das war Hundetraining. Von dem Tag an wollte ich wissen, wie das funktioniert. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe geguckt, wie man Hundetrainer wird. Das war damals auch anders, ne? Also das war jetzt nicht so, es gab so ein paar Ausbildungsinstitute, aber das waren jetzt nicht so, dass bei mehrere Jahre du eine Ausbildung gemacht hast. In der Regel waren das Hundeschulen, die das angeboten haben. Super viel Praxis, die Theorie hat gelitten. Dann fing es an, dass man sehr viel Theorie gemacht hat. Dann gab es Fernstudiengänge. Aber es war noch nicht so, dass es war eine andere Zeit. Weil jetzt fühle ich mich richtig alt. Aber es war eine andere Zeit, weil es gab Facebook gerade. So, und da hast du gepostet, was du gerade getrunken hast. Ne? So, das war so das, ich wusste gar nicht, was man bei Facebook damals, was man damit macht. So, das war die Zeit. Da gab es nicht viele Trainingstipps, da gab es nichts. Da gab es DVDs und da gab es TV, wo man sich mit Hunden so ein bisschen beschäftigen konnte. Auf jeden Fall habe ich mal geguckt, wo man so Bücher herbekommt und bin dann auf das Werk gestoßen von Dorit Feddersen-Petersen. Und was man so macht als Anfänger, man holt sich das Buch Ausdrucksverhalten vom Hund und ist erschlagen und denkt sich so, okay, das habe ich mir anders vorgestellt, aber trotzdem habe ich mich so reingesneakt und ich wollte es verstehen. Ich dachte, ich fange mal an, Hunde lesen zu können. Hab mir das krasseste Werk, was es gibt, geholt und habe dann auch gemerkt, okay, Evi, brauchst du Hilfe von extern? Habe mich weiter reingelesen, ich wollte halt Hundetrainer werden. Und dann wollte ich Assistenzhunde ausbilden. Das war so mein Ziel. Ich will Assistenzhunde ausbilden. Da habe ich relativ schnell gemerkt, naja, es macht eigentlich durchaus Sinn, dass man nicht direkt mit Assistenzhunden anfängt, sondern vielleicht fängst du mit normalen Familienhunden an. Ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, relativ klassisch in einer größeren Hundeschule und stand wirklich 360 Tage im Jahr auf dem Platz und habe wirklich Tausende von Hunden trainiert, jahrelang, und habe einen Zugang zu Hunden bekommen. Und ja, dann hatte ich in der Zwischenzeit meinen ersten eigenen Hund. Weil für mich ist es immer so, ich mag mich da vielleicht irgendwie in Nesseln setzen, aber ich könnte gar nicht so das Wissen vermitteln, wenn ich keinen eigenen Hund hätte. Also mein eigener Hund ist ein ganz, ganz großes Learning für mich. Vielleicht ist es auch so aus meiner Perspektive, ich möchte ja nicht jemandem zu nahe treten, der keinen Hund hat und Trainer ist. Aber für mich ist das so, ich habe so viel von meinen eigenen Hunden gelernt und auch die ganzen Probleme, die Menschen mit Hunden haben. Ich habe die so vielleicht nicht in der Art und Weise, weil ich sie anders abfangen kann, aber ich muss mich immer mein Gegenüber irgendwie reinfühlen können und dafür brauche ich meine eigenen Hunde. Und dafür brauche ich auch gefühlt immer nicht mehrere Hunde, das hört sich immer doof an, aber jeder Hund, der kommt oder kam oder gekommen ist, war ein großes Learning. So, und das ist halt ja der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, ich brauche viel Praxis, ich brauche aber auch Theorie, da habe ich mich theoretisch fortgebildet. Den ganz, ganz tollen Mentor, der mich da begleitet hat und mich auf die Prüfungen für die Tierärztekammer vorbereitet hat, der einen sehr, sehr wissenschaftlichen Blick auf Hunde hatte und ich zum ersten Mal wirklich die Theorie verstanden habe, die ich noch nicht gelehrt habe. Und dachte so, Wissenschaft kann auch Spaß machen, so. Es kann auch spannend sein. Das war so mein größtes Learning in der Zeit. Ja, und dann war es aber auch noch eine andere Zeit als jetzt, muss man sagen. Also ich finde, dass sich das Zusammenleben schon sehr stark verändert hat, dass die Herangehensweise an Training sich verändert hat, dass es sich auch verändert hat, wie mit welchem Wissen wir bombardiert werden als Menschen mit Hund. Also geht's mir genauso, wenn ich Instagram privat aufmache oder ich habe eigentlich Instagram, ich nutze nichts anderes. Trainingstechnisch bin ich jetzt nicht so, dass ich mir andere Sachen groß angucke, aber so im Gesundheitsbereich, ne, wo ich denke, so krass, was hast du früher noch gemacht? Ne? So random alle Leckerlis gegeben. So Ernährung ist für mich so ein ganz großes Thema, wo ich mich mit meinen Kunden sehr gut identifizieren kann, was so Trainingstechniken angeht, was für ein Blödsinn ich bei Ernährung gemacht habe die letzten Jahre. So allein, was ich an Kauartikeln früher gegeben habe, mich gewundert habe, dass meine Hunde irgendwie das nicht vertragen haben. So, aber das war früher so, da hat man gar keinen Zusammenhang gesehen. Oder Bauchschmerzen, Blähungen und Verhalten. So, man sagt, ja, ne, also so, also das Zusammenleben war damals ein anderes für mich. Ich fand es damals ein bisschen entspannter als jetzt. Einfach wegen der Flut von Wissen. Und ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, dann habe ich mich zertifizieren lassen. Über die Zertifizierung bin ich an andere Kollegen gekommen. Anscheinend war ich ganz gut in der Prüfung und dann wurde ich angefragt in Bezug auf Blindenführhunde, was ich aber abgelehnt habe. Bin dann bei einem anderen großen Anbieter für Hundetrainerausbildung ja, angefangen, eine Therapiehunderausbildung aufzubauen. Bin ich irgendwann da raus, habe währenddessen Sinterdogs weiter aufgebaut, habe dann für einen anderen großen Anbieter im Rahmen der Hundetrainerausbildung Hundetrainer ausgebildet. Jetzt gerade bin ich in Pause ein bisschen, also ich mache vor Ort gerade nicht so viel. Und dann kam Corona, ne? Also ich habe die ganzen Jahre vorher nur vor Ort gearbeitet, sehr, sehr viel, sehr, sehr viele, also Tausende von Hunden wirklich an der Leine gehabt, einfach weil es auch große Hundeschulen waren, wo ich gewesen bin. Und dann habe dadurch halt unfassbar viel Praxiserfahrung gesammelt, die für mich das Fundament dafür ist, was ich jetzt mache. Weil viele sagen, ja, Online-Training, wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, das kann gut funktionieren, wenn du vorher sehr, 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 sehr viele Hunde in der Hand gehabt hattest. Also für mich ist es wichtig, Hunde zu fühlen, sie in der Hand alleine zu haben. Das ist mir wichtig und ich glaube, ich kann mir ein ganz gutes Bild machen. Genau, dann kam Corona. Ich springe ein bisschen, dann kam Corona und alle mussten ihren Job mehr oder weniger aufgeben. Ich habe in der Zeit noch als Lehrerin gearbeitet und war so gefühlt mehr zu Hause als im Klassenzimmer. Und habe mir dann meine Online-Hundeschule in der Zeit mehr oder weniger mit aufgebaut.
Das sind da wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, was du schon erzählt hast. Man merkt wirklich auch, wie viel da durch dein Kopf geht. Ich will dich auch gar nicht unterbrechen, aber du hast so ein paar Sachen gesagt, die fand ich schon so spannend, dass ich unbedingt ein bisschen nachfragen möchte.
Unterbrich mich gerne. Alles gut.
Du hast eine ganz, ganz spannende Sache für mich erzählt, weil ich habe jetzt nun hier wirklich schon viele HundetrainerInnen vor dem Mikrofon gehabt. Und ich will nicht sagen der Klassiker, aber es ist schon sehr, sehr häufig, dass der eigene Hund, der vielleicht nicht ganz so bewusst ausgewählt wurde, bei manchen dazu führt, dass sie die HundetrainerInnen-Laufbahn einschlagen. Bei dir war das jetzt aber anders. Du hast gesagt, du hast erstmal dich so richtig dafür fasziniert und dann kam dein erster Hund dazu, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber ich habe
hast du diesen Hund dann auch sehr, das war jetzt meine Frage, hast du den Hund dann auch ein bisschen bewusster ausgesucht oder wie sah das aus?
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist ja das Wissen nicht im Endeffekt auf der Straße und das, was man daraus macht, ist halt die Sache, ne? Und ich habe mir halt sehr viel Theoriewissen angeeignet und habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und dann habe ich gesagt, boah, jetzt will ich einen eigenen Hund haben, da war seine Nachbarschaft ein Labrador-Wurf und dann bin ich hin und dachte, ach, es war gut, ne? Also ich würde mir den Hund jetzt nicht normal holen, aber das war ein gesunder Hund, das war ein gesunder Wurf. Also Haltungsbedingungen, Anführungsstrichen, heutzutage würde ich sagen, wäre sinnvoller mehr im Haus, ne, in Bezug auf Geräusche und so weiter und so fort. Aber die wurden da gut versorgt. Und ich habe einen sehr, sehr gesunden Hund aus diesem Zufallswurf bekommen. So der Klassiker, ne? Und also Zufallswurf war es nicht, die haben sie schon bewusst verpaart, die Hunde, ne? Das war jetzt nicht irgendwie so hoppala. Aber es ist jetzt keine offizielle Zucht gewesen, also keine Papiere. Aber ich habe den Hund auch nicht verstanden. Also das Ding ist ja, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber jeder Hund, der zu mir kommt, ist halt immer anders. So, und je mehr Wissen ich habe, desto einfacher ist es für mich, meine Fragezeichen abzufangen oder aufzufangen. So, wenn ich aber noch nicht so viel Wissen habe und dann kommt ein Hund zu mir, wo du alles richtig machen möchtest, dann ist halt mal die Frage, was du an Vorwissen hast und ob das, was du an Vorwissen hast, für diesen Hund gerade passend ist. So, und das Wissen, was ich hatte, war halt nicht wirklich passend. Wenn ich mir Bilder von damals angucke, denke ich so, Junge, mein Gott, wie gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Und dann bin ich halt in eine Hundeschule gegangen. Also ganz klassisch, ne? Also es war eine klassische Hundeschule. Hab den Sinn und Zweck nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hab die Leute nicht verstanden, wie sie die Hunde ausbilden. Ich hatte wieder Fragezeichen im Kopf, so von wegen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, A, so zu strafen, B, ist es in der Theorie anders, also ich habe es nicht verstanden, was sie da getan haben. Dann hat es für mich keinen Sinn gemacht, da im rechten Winkel zu laufen, weil dafür brauche ich das in der Praxis. Wie gesagt, wir sprechen von klassischer Hundeschule, ne? Wo du Fußarbeit, rechter Winkel, linker Winkel, keine Ahnung, für irgendwelche Prüfungen. Ich fand es aber trotzdem immer spannend, also ich fand Hundesport spannend. Ich bin auch gerne samstags auf dem Hundeplatz immer noch, ne? Also für mich ist das so, wo ich denke, oh, ich mag dieses Gemeinschaftsgefühl. Das ist schon, wenn ich das, was ich da sehe, schön finde. So, gibt ja auch noch sehr, sehr, sehr traditionelle Sache, wo ich sage, boah, das ist für mich kein Ort, wo ich gerne bin. Aber wenn alle da happy sind und die Hunde da gut behandelt werden, alles cool. Hat sich der 3000 Fragezeichen im Kopf, weil die mir nur gesagt haben, Und damit hatten sie recht. Du hast einen genialen Hund. Und wenn der mal älter wird, hast du einen richtig guten Sporthund. Der wird arbeiten wie sonst was. Also die hatten schon ein Händchen für Hunde, in Anführungsstrichen. Also sie hatten einen Blick für Hunde. Aber ich hatte halt einen wahnsinnig schnellen Hund, der super schnell gelernt hat. Aber der auch super viel doofes Verhalten gelernt hat. Und da war ich zu langsam. So, und dann musste mir erstmal jemand beibringen, wie ich vom Timing her besser werde, wie ich Praxis lerne, nicht nur Theorie. Ja, und dann habe ich ganz schnell die Hundetrainerausbildung gemacht. Aber eigentlich nicht wegen meinem Hund, also schon auf eine gewisse Art und Weise. Aber jetzt nicht, weil ich so verzweifelt war, sondern einfach, weil ich wollte es verstehen. Ich wollte Hunde verstehen. So, ich will alles verstehen. Und wie gesagt, ich bin dann relativ, also ich glaube, es ist sehr anstrengend, in dem Bezug mir zusammenzuleben, weil ich dann wirklich ich will das und dann setze ich das um und dann 360 Tage durchgehen, von morgens bis abends und bis ich es kann. Und das war bei Hunden genau das Gleiche. Ich habe einfach nicht locker gelassen. Und dann habe ich den Hund auch irgendwann verstanden. Ich glaube, das hat jeder so ein bisschen. Ne? Das
unbedingt.
Man, also nicht jeder. Ich habe auch einen Mitarbeiter bei mir, der hat Hunde, die von Anfang an immer entspannt sind. Und der ist Hundetrainer geworden, weil er sagt so, ja, mag Hunde einfach so gerne, er möchte anderen Menschen helfen. Also, aber der Großteil der Menschen hat ein Problem mit dem eigenen Hund. Aber also ich fühle mein Problem mit sich so gravierend darstellen, dass ich sage, oh mein Gott, deswegen bin ich Hundetrainer geworden. Ich habe damals noch in der Leitungsposition und habe meinen Hund mit zur Arbeit genommen, das war eine Pflegeeinrichtung. So, das heißt, ich glaube, wer seinen Hund damit hinnimmt, der muss ganz gut mit seinem Hund klarkommen, weil wenn er da freidreht, dann musst du den relativ schnell auch draußen lassen. So, der lag halt Dienstübergabe mit im Büro, der ist mit herumgelaufen, der hatte da Bezug zu Menschen, die psychiatrische Erkrankungen hatten und so weiter und so fort. Also das hat schon, muss schon ganz gut geklappt haben, weil sonst hätte ich den ja gar nicht mehr mitgenommen. Ja, und genau. Also meine Hauptmotivation ist, ich wollte es verstehen, ich wollte es können. Also mit Hunden zu arbeiten.
Ja, und das ist gar keine schlechte Motivation. Das ist ja schon klasse, sich das so ein Ziel zu haben und dem so nachzustreben. Und ich kann mir auch vorstellen, ist ja bestimmt auch so eine Sache, die endet irgendwie nie. Wir wissen alle, wie du schon gesagt hast, wir werden ständig mit Wissen bombardiert. Und immer lernt man irgendwo was dazu. Du hast gerade eben schon erzählt, Cinta Dogs, das ist dein aktuelles Hundeprojekt, sage ich mal so. Und auch noch das Jüngste, würde ich sagen. Also so, du hast gerade von Corona gesprochen, wo es denn richtig losging damit. Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben, was genau das eigentlich ist.
Also ich habe eine Hundeschule, die heißt Cinta Dogs. Die habe ich vor, überlegen, über 10 Jahren, 11 Jahren gegründet. Genau, also so ganz jung ist sie gar nicht mehr tatsächlich. Und mit, also so ganz klassisch eine Hundeschule aufgebaut, so Wochenendkurse, Welpenkurse, Alltagstraining, und damals war das noch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, dass ich die Person bin, ich habe nie auf Hundeplätzen trainiert, weil das für mich irgendwie nie Sinn ergeben hat, sondern habe viel da trainiert, wo ich mit Hunden auch bin, also im Stadtpark, Innenstadt und so weiter und so fort. Also sich vorstellen, es ist ein kleines Dorf, ne? Also Innenstadt heißt dann, ja, da sind Autos, da sind Menschen, aber es ist halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Kölner Dom Vorplatz so als Beispiel. Ne? Also schon relativ, relativ klein und heimisch. Und das war damals schon so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und dann sind halt immer mehr Hundeschulen auch nachgezogen und haben ähnliche Konzepte gehabt. Ja, und dann kam Corona und dann habe ich überlegt, ich wäre ja wie gesagt Lehrerin und ich musste ja online mit den Schülern trainieren. Also wenn ich einen Klassenraum voller Schüler motiviert kriege, mitzuarbeiten und ihren Kram zu machen, dann kriege ich das auch mit Menschen hin, die Bock drauf haben, mit ihren Hunden zu arbeiten. Und das war ja wirklich, waren ja diese krassen Lockdowns, wo nichts mehr ging, wo wir uns auch nicht treffen durften. Und dann habe ich einfach Online-Training gemacht und habe bei Zoom trainiert, habe meinem Hund Sachen vorgemacht und habe gemerkt, ey, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und habe die Hunde ja auch danach noch betreut, also auch nach Corona. Man muss ganz einfach sagen, ich kenne keinen Hund, der irgendwie starke Probleme durch die Zeit davongetragen hat, weil man ja immer von den sogenannten Corona-Hunden hört und dass sie halt nichts können oder dass sie Probleme mit Menschen haben. Das kann ich persönlich meiner ganz kleinen, in Anführungsstrichen, Beobachtung nicht so ganz bestätigen. Aber einfach, weil ich die Leute die ganze Zeit begleitet habe. Und ehrlich gesagt, es
das
gab...
Das macht natürlich einen Unterschied, ne? Als wenn man da unbegleitet durch die Welt
genau.
mit seinem Junghund.
Ja, und dann ist es halt eher so ja, über Calls gelaufen, bis ich dann ein System entwickelt habe und gemerkt habe, ey, irgendwie hilft das sehr vielen Menschen. Und ich bin halt ein Mensch, der nicht viel Zeit hat. Also für mich privat habe ich nicht so viel Zeit. Weil immer, wenn ich auf Problemlagen stoße, sei es mit, weiß ich nicht, mit dem Hund oder auch in anderen Bereichen vielleicht, weiß ich nicht, in Bezug auf Unternehmensführung, keine Ahnung, ne, wo ich sage, ich brauche Hilfe von extern, bin ich so froh, wenn ich nirgendwo hinfahren muss, sondern wenn ich das online machen kann, wenn ich mir Termine buchen kann, die so gelegen sind, dass ich nicht jetzt mein Haus, mein Grundstück verlassen muss, einfach weil ich sage, oh cool, ich muss nicht noch 2 Stunden Fahrt einplanen. Auch bei Hundetraining finde ich super spannend. Für mich persönlich, dass ich das online machen kann. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass der Alltag einfach super, super vollgeladen ist. Und ich für mich ein bisschen frustriert war in den Vorortgruppen, weil ich gesehen habe, dass die Menschen das eigentlich nur gemacht haben, weil sie es müssen. Und sie total abgehetzt in die Kurse kamen, weil sie waren halt, in der Regel hast du so gegen 18 Uhr, 17, 18 Uhr hast du die Stunden zwischen 17 und 19 Uhr, weil einerseits die Menschen Zeit haben müssen, andererseits ich sehr viele Hunde habe, die um 18 Uhr schon sagen, scusi, aber eigentlich ist jetzt schon Schlafenszeit, wo ist mein Essen und ich möchte, eigentlich habe ich genug erlebt den Tag. Ne? Und ich gemerkt habe, dass die Hunde nicht gut mitgearbeitet haben teilweise, dass die Menschen unfair wurden ihren Hunden gegenüber, weil sie einfach total einen Overload hatten. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich brauche eine Hybridlösung. Ich brauche irgendwie was, also ich brauche vor Ort und online. Und dann ist daraus irgendwann mehr oder weniger fast nur online geworden, obwohl ich sagen muss, das sieht man nach außen so aus, dass wir nur online trainieren. Wir machen relativ viel Hybrid. Also das heißt, ich habe sehr, sehr viele Menschen in meinem Programm. Ich habe Mitarbeitende, die sind in Hamburg, hier bei mir vor Ort in Süddeutschland. Die trainieren auch vor Ort mit den Leuten. So, das heißt, wenn du aus der Gegend kommst zum Beispiel, dann ist es so, dass ich sage, und du bist in unserem Programm mit drin, komm hier hin. Wenn du Sachen nicht umsetzen kannst, lass uns einen Termin buchen und in der Regel filmen wir das. Also wir machen daraus immer so eine Kombination, dass wir dann sagen, hey, pass auf, wir filmen das. Einfach auch für Schulungszwecke, für unsere Lernplattform. Es ist kostenlos, dass wir dich hier vor Ort noch begleiten. Aber dieses ganz klassische, wir machen eine Gruppe und gehen überall hin, das mache ich jetzt aktuell nicht mehr. Einfach, weil ich keine Zeit habe, wo ich Bock drauf hätte. Aber so die Problematik mit find mal eine Wiese oder find mal ein Gelände, wo du Hundetraining machen darfst, begleitet mich, seitdem ich Cinterdogs habe. Weil ich weiß nicht, ob das nur unsere Gemeinde ist oder die Gemeinde, in der ich zwischendurch gelebt habe, jetzt wieder hergezogen bin. Also da werden einem gefühlt sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, weil dann darfst du das nicht machen, dann ist das nur Nutzfläche, dann darfst du darauf aber nicht trainieren, dann darfst du es nicht nur vereinstechnisch machen, nicht gewerblich, dann ist die Wiese falsch gelegen, dann hast du da keine Zufahrt und so weiter und so fort. Bis da habe ich irgendwann gesagt, boah, das ist wirklich sehr, sehr, sehr heftig. Dann kamen die Wetterlagen hinzu, dass du ja in Deutschland auch immer mehr extreme Wetterlagen hast, entweder das ist zu heiß oder es regnet in Strömen. So, das heißt, ist eine Halle sinnvoller. Aber eine Halle ist auch doof, weil du jetzt eigentlich da trainieren, wo du vor Ort bist. Also es waren so viele Fragezeichen, so dass wir mittlerweile, ich will nicht sagen, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo ich sage, so bleibt das. Wer mit mir zusammenarbeitet, der weiß immer, dass alles im Fluss ist und wir alles ganz, ganz schnell anpassen. Das mag für den einen sehr, sehr anstrengend sein. Für mich ist das aber tatsächlich sehr sinnvoll. Aber aktuell ist es so, dass wir viel Hybrid machen, also sehr viel online, den Leuten aber die Möglichkeit geben, dass sie auch mal vor Ort hier hinkommen können. Auch wenn die von weiter weg kommen, dann buchen die sich halt eine Unterkunft und dann sind die 2 Tage hier und ich begleite sie ein paar Stunden. Wir filmen das Ganze, weil sehr, sehr viele Menschen auch davon lernen können. Ne? Also dass man das Training mitfilmt und sagt, so und so sind wir vorgegangen. Aber wir machen halt unfassbar viel auch online. Einfach, weil die Menschen ganz, ganz viel mitbringen an Wissen und wir eigentlich häufig die Personen sind, die das ganze Wissen, die ganzen Gefühle, die Wünsche clustern und einen Weg formen, weil wir den Weg schon mit sehr, sehr vielen Menschen gegangen sind und genau wissen, wann es sinnvoll ist, in Situationen mal in Anführungsstrichen sich unterzustellen. Ja, das zieht eine Schauer auf. Wir wissen, bei den meisten Hunden, wenn wir jetzt im Moment, weiß ich nicht, hier stehen bleiben, als Beispiel, so metaphorisch gedacht, wenn wir ein bisschen abwarten, dann legt sich das zum Beispiel, ne? Atme durch, warte 2 Tage und dann starten wir wieder neu. Wir haben das mit, weiß ich nicht, die letzten Wochen mit 40 Hoten erlebt, als Beispiel. Jetzt vertrau uns und genau. Und das nächste Problem ist, dass die Leute halt wenig Zeit haben. Und ich finde, Hundetraining sollte nicht so sein, dass man das nur macht, um sein eigenes Gewissen zu befriedigen, sondern es sollte etwas sein, das dich dazu befähigt, Probleme alleine zu lösen. Mhm. Und dieses Wissen kann ich, und ja, dieses Wissen und auch diese Herangehensweise kann ich am besten den Leuten erklären, wenn sie entspannt sind. Nicht, wenn ich mit ihnen am Küchentisch sitze, wenn sie die ganze Zeit auf den Hund gucken müssen, weil der irgendwie Blödsinn macht oder weil ihnen das irgendwie unangenehm ist, wie es zu Hause aussieht. Keine Ahnung, wir haben ja alle irgendwie irgendwelche Themen. Und wie gesagt, wir trainieren auch online, live. Das heißt, die Leute sind per Zoom im Spaziergang freigeschaltet und dann kommt ein Hund, dann sage ich, pass auf, geh mal wieder an die Seite, mach das und das, fang das so ab. Machen wir auch dem Kopfhörer drin. Also es ist unfassbar viel möglich. Es gibt auch Grenzen. Aber es ist ganz, ganz viel möglich. Und ich habe so viele Menschen, die wir ja europaweit eigentlich begleiten, ne? Also im Dachraum sehr, sehr viel. Mhm. Aber auch wo vor Ort einfach die Struktur nicht gegeben ist, wo das Hundetraining möglich ist. Oder das Hundetraining, was man sich vorstellt.
Du hast es gerade schon gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, sehr gut verstanden, wie du auch in das Online-Training gefunden hast. Das ist ja irgendwie sehr organisch bei euch auch einfach gewachsen. Das finde ich ja auch total spannend. Und du hast es gerade gesagt, es hat auch Grenzen. Wo würdest du sagen, hat Online-Training für dich Grenzen?
Also, eine Grenze ist für uns, und das sage ich immer vorab, Beißvorfälle. Also wenn Hunde ihre oder Bezugsperson gebissen haben, beziehungsweise wenn Kinder mit im Haushalt leben. Also Beißvorfälle generell sind eigentlich etwas, wo ich sage, wir helfen dir bei der Vermittlung an einen Trainer vor Ort. Kinder ist ein absolutes, also wenn Kinder mit im Haushalt leben und man einen aggressiven Hund hat, dann ist das für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Und dann sage ich auch ganz klar, aus rechtlichen Gründen können wir dich online nicht begleiten. Und auch, weil wir es nicht zu verantworten wäre, wenn da irgendetwas passiert. So, und da ist für mich eine Grenze ganz, ganz groß. Und dann gucken wir, wie wir die Leute weitervermitteln können. Ich habe ein unfassbar großes Netzwerk an Trainern und Verhaltenstierärzten und gucke dann, dass die Leute irgendwo unterkommen. Und genau, also das ist für mich eine ganz, ganz klare Grenze. Also Beißvorfälle, wenn Kinder mit dem Haushalt sind, ist raus. Aber auch wenn die Hunde wachsende Menschen beißen, sage ich auch, es macht Sinn, dass du vor Ort jemanden dir suchst. Wenn Aggressionsverhalten, also Beißvorfälle per se, würde ich so nicht ausschließen, ne? Also unter den Voraussetzungen Kinder, fremde Menschen, wenn es mal zu einem Beißvorfall gekommen ist, so dass der Hund den eigenen Menschen gebissen hat und das nicht in der Regel vorkommt, sondern es einmal passiert ist, dann ist es so, dass ich sage, wir müssen gucken, unter welchen Voraussetzungen lebt ihr, wie lebt ihr, wie viel Wissen bringt ihr mit, wie können wir euch da begleiten. Also das gucke ich mir ganz genau an. Aber tatsächlich ist das eine sehr, sehr heikle Geschichte. Da bin ich sehr, 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 sehr radikal und sage auch direkt, nein, das will ich nicht, kann ich nicht, möchte nicht verantworten.
Ich stelle mir auch vor, dass das gerade bei solchen Situationen natürlich auch super schwierig, oder ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wie man den Hund genau online beurteilen kann, ne? Wo auch so viele Kleinigkeiten einfach relevant sind.
Ich kann die Hunde besser beurteilen und auch bei Aggressionsverhalten trainiere ich hybrid. Einfach aus dem Grund, ich komme teilweise gar nicht in die Häuser rein, ohne dass die Hunde mich massiv angehen. Und ich bin halt nicht die Person von Trainer, die sich durchgehend von Hunden attackieren lässt. Einfach, weil das für mich aus lerntheoretischer Sicht in Anführungsstrichen nicht viel Sinn macht. Ich setze in solchen Fällen nicht auf Löschung und sage, pass auf, attackiere mich 10-mal. Und dann kickt irgendwann die Spontanerholung, sondern ich versuche dann schon, einen anderen Fuß in die Tür zu kriegen und bringe den Menschen erstmal bei, wie sie mit dem Hund umgehen, wenn ich ins Haus komme. So, das heißt, das ist das Erste, was ich mache. Ich fange immer auch in solchen Fällen online an zu trainieren. Einfach, weil ich sage, pass auf, für mich, ich bin ja auch nur ein Mensch, der eine begrenzte Aufnahmekapazität hat, sehe nicht die Sachen, wie sie sind, sondern wie ich bin. So, das heißt, ich brauche nur eine Sekunde lang, also erstmal komme ich da mit Mindset schon rein. Ja, ich hab mir schon mein Bild innerlich gemacht, das kann niemand von sich sagen, dass er nicht schon Bilder im Kopf vorher hatte, wenn er da reingeht. Das heißt, wenn ich das vorher alles nicht gesehen habe und weiß, wie es da aussieht, dann macht mein Gehirn sich Bilder. Dann bin ich abgelenkt. Ich bin eine Person, die sich sehr, sehr schnell ablenken lassen kann. So, das heißt, sich nur auf den Hund zu konzentrieren, fällt mir persönlich dann in dem Moment sehr schwer. Ich muss mich sehr konzentrieren, weil der Mensch ja auch noch Sachen macht. Als Beispiel jetzt, der Hund bellt, der Mensch reißt den Hund zum Beispiel hoch und in dem Moment gucke ich den Menschen an, gucke den Hund nicht mehr an und habe ein total für mich verzerrtes Bild. Und von daher lasse ich halt immer gerne eine Kamera laufen, damit ich mir angucken kann, okay, welche Auslöser hat es gegeben? Welche Hinweisreize gab es für den Hund? So, das heißt, für mich, ich brauche eine sehr systematische Vorgehensweise bei solchen in solchen Fällen, ist es für mich immer eine Kombination. Nichtsdestotrotz macht das durchaus Sinn, wenn die Hunde dann so weit sind, dass sie fremde Menschen reinlassen, ohne dass sie durchgehend Aggressionsverhalten zeigen. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und ich denke auch, dass das alles irgendwie seine Berechtigung hat, aber aus meiner Perspektive heraus ist es halt ein Vorgehen, was ich halt so nicht unterstütze für mich. Und von daher ist für mich Online-Training auch dahingehend eine sehr, sehr gute Geschichte, um Hunde oder um Verhalten besser zu verstehen, weil es nicht meiner eigenen Wahrnehmung unterliegt. Weil ich sehe dann halt, wie der Hund zum Beispiel nach hinten abschnappt oder den Maulkorb Richtung Mensch stoßt. Aber das habe ich ja nicht vergessen, sondern mein Gehirn macht sich daraus wieder eigene Bilder ein paar Sekunden später. So, das heißt, ist es denn so gewesen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich frage mich dann immer ganz doll, habe ich das richtig gesehen? So, wenn ich keine Kamera habe laufen lassen, dann muss ich darauf vertrauen. Und ich vertraue meinem Gehirn dahingehend häufig nicht, weil ich genau weiß, wie Gehirne funktionieren. Also ich weiß es nicht genau, ich glaube, das weiß niemand. Aber maße mir an, durchaus zu verstehen, wie so Prozesse der Abspeicherung funktionieren und dass das alles irgendwie ein bisschen verzerrt ist. Und das ist der Grund, warum ich alles auch videografisch dann festhalte. Und auch dann sage, pass auf, mach du dein Handy bitte an, stell das dahin. Wenn ich reinkomme, habe ich zum Beispiel ein kleines Gimbal in der Hand und filme dann den Hund. Aber der Mensch muss vorher wissen, was er tut. Ich gehe in keinen Haushalt rein, wo der Mensch nicht weiß, was er tut. Weil das kein guter Start für mich ist, für ein Training, wenn ich die Leute begleiten soll. Und ich möchte nicht, dass die Hunde mit mir oder ich möchte es den Hunden einfacher machen, eine Beziehung zu mir aufzubauen. Die werden mich anfangs doof finden. Nicht, weil ich was Doofes mache, sondern einfach, weil ich vielleicht ein Eindringling bin oder weil sie Angst haben. Wie oft war ich in Haushalten früher? Klassisch Tierschutzhund, der aus dem Ausland kam. So, vor 10 Jahren war das noch nicht so extrem, aber jetzt gerade ist das ja, oder seit mehreren Jahren ist das ja eigentlich so das Standardthema. Wie oft wurde ich zu Fällen gerufen, ja, der Hund verkriecht sich, wenn Besuch da ist. Und dann bin ich da reingekommen und habe den Hund nicht gesehen. Ja, was ist das für eine tolle Stunde? Also da kann ich den Leuten erklären, warum das so ist. Das kann ich aber auch theoretisch digital machen und sagen, pass auf, das und das und das trainiert ihr vor. Zeigt mir deinen Prozess. Und wenn ich komme, machen wir XYZ. Also ich gebe den Leuten dann schon durchaus Hausaufgaben auf, die sie umsetzen müssen. Und ich brauche halt eine enge Begleitung. Und einmal die Woche nicht mal. Also wenn man es realistisch sieht, so das klassische Hundetraining mit Einzelstunden vor Ort ist so einmal im Monat oder alle 2 Wochen. Und danach oder dazwischen ist halt Sendepause. Es hat für mich nicht den Effekt, den es haben sollte. Ich brauche halt jeden Tag ein Feedback. Ich muss wissen, wie es läuft, weil ich das Verhalten oder den Plan anpassen muss. Weil ich weiß, dass man relativ schnell Erfolg haben kann, wenn man nicht irgendwie gefühlt 2 Wochen in die falsche Richtung fliegt, dann den ganzen Weg wieder zurückfliegen muss und dann den Menschen sagen muss, was er stattdessen machen soll. So, das heißt, auch wenn ich vor Ort trainiere, trainiere ich einfach mal 5 Tage am Stück. Also da komme ich jeden Tag zu den Leuten. Und halt nicht jede, und dann zahlen die mir auch das gleiche für 5 Tage, als das, was sie sonst für 5 Wochen zahlen würden oder für 10 Wochen, je nachdem, wie man trainiert. Ich weiß einfach, dass man, oder aus meiner Praxis heraus weiß ich, dass man in kurzen Zeitraum viel, viel erreichen kann, wenn man die Menschen engmaschig betreut. Und das ist der Grund, warum wir nie nur vor Ort trainieren, sondern immer unterschiedliche Kanäle haben. Einfach weil so viele Fragen da sind und die Menschen tagtäglich begleitet werden müssen. Und für uns ist es eigentlich gar nicht anders möglich, als eine Hybridvariante zu nutzen.
Das heißt, ich höre auch hinaus, individuelles Training ist für euch auch ein super wichtiger Punkt, auch wenn ihr jetzt online, wenn man mal bei euch auf die Website schaut, auch durchaus Programme anbietet.
Also ich habe durchaus Programme, die super individuell sind, weil wir haben 1-zu-1-Programme, die sind sehr klassisch. Da trifft man sich einmal die Woche und hat jeden Tag Kontakt. Aber das ist ultra individuell. Da kannst du wirklich hast du deinen Trainer, mit dem du jeden Tag schreiben kannst, oder mich, mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Und dann hast du noch einmal die Woche einen Call mit mir. Also du bist in einer Gruppe von Menschen. Und dann haben wir auch noch Gruppenprogramme, die durchaus sehr, sehr effektiv sind, weil da Menschen sind, die gleichen Probleme haben. Manchmal tut es auch gut, mit, weiß ich nicht, 9 anderen Menschen in einem Raum zu sein, die alle das gleiche Problem haben. Und ich höre so oft von den Menschen, dass sie sagen, boah, das tat mir so gut. Ich habe so aus der Videoanalyse gelernt, die du da gegeben hast über den Hund. Ich habe meinen Hund viel besser verstanden. Zumal wir auch durchaus, und dazu gehöre ich auch, das glaubt man mir nicht, Menschen haben, die schüchtern sind. So, wenn man mich so reden hört, denkt man sich so, ja, die sind nicht schüchtern und die ist doch hier wahrscheinlich sondern so eine Rampensau. Ja, vielleicht, beruflich, aber nicht privat. So, das heißt, ich bin immer so eine Person, die eigentlich eher zurückhaltender ist. Und auch in so Gruppenprogramm bin ich nicht die Person, die vorne ist und immer sagt, aber so muss ich das machen, oder kannst du mir das nochmal zeigen? Sondern ich bin immer vorsichtig und zurückhaltend und ich gucke mir erstmal an, was andere machen. Und lerne ganz, ganz doll aus den Fehlern von anderen auch. Und lerne auch aus dem Mut. Und von daher finde ich
das. Das ist doch schön.
Von daher finde ich solche Gruppenprogramme auch durchaus sehr, sehr angebracht. Und das sind dann so Sachen, dann wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe parallel, wo die jeden Tag was reinschreiben können. Die können mich auch privat anschreiben, die Leute. Und dann schickt jemand ein Foto, wie er zum Beispiel seinen Hund beobachten lässt. Und dann stelle ich also Rückfragen. Ne? Per se kannst du es ja machen, aber was ist das Ziel? Punkt, 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 Punkt. Und dann kommt man so in Dialog und dann weiß ich, dass ich gleich noch eine Rückmeldung geben muss. Dann male ich was auf zum Beispiel. Ne? Überleg da mal und dann versuche ich aus lerntheoretischer Sicht so ein bisschen mehrere Perspektiven darzustellen, was da alles so gelernt wird gerade. Und das ist für andere dann wiederum auch, jetzt verstehe ich das vielleicht. So, weil man es halt häufiger hört. Und dieses häufige Hören, Wiederholung, ist halt für unsere menschlichen Gehirne auch unfassbar wichtig. Und du hast halt in den Gruppenprogrammen auch Wiederholungen, die tun einem aber gut, weil man denkt, ey, das kann ich. Oh, das habe ich schon mal gehört. Also man hat viel mehr Andockpunkte, während die 1-zu-1-Programme super individuell sind. Aber wie gesagt, ich find beides sehr, sehr sinnvoll und sehr gut. Genau. Und einfach muss man auch sagen, sich preislich ein bisschen unterscheiden, sodass man einfach dahingehend auch nochmal gucken kann, was kommt für mich in Frage und was nicht. Wir trainieren immer 3 Monate mit Menschen. Ich mache das nicht mehr, dass ich Einzelstunden gebe, einfach weil das für mich sehr, sehr verstärkend ist, zu sehen, dass Menschen Erfolg haben. Und so nach 2 Einzelstunden hat man häufig so, ja, es funktioniert nicht. Ja, das ist genauso, wenn ich 2-mal ins Fitnessstudio gehe, das funktioniert nicht, ich habe danach keinen Astralkörper. Ich brauche halt Zeit. So, wenn ich mal weiß, dass der Weg richtig ist, dann, das muss man halt wissen, ne? Dass der Weg richtig ist, sonst fliegt man eine ganze Zeit woanders hin. Also wenn ich ein Ziel habe, wenn ich weiß, wie der Weg ist, wenn ich begleitet werde, dann brauche ich es mehr als 2 Stunden. Und das ist halt das, ich bin halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst mit den Fitnessstudios, da bin ich halt wirklich ein gebrandmarktes Kind. Ne? Ich gehe da 2-mal hin und denke mir immer wieder so, ich habe jetzt 1 gefunden, die arbeiten sehr, sehr viel über positive Verstärkung, die sind sehr, sehr gut, die haben sich tatsächlich die...
Was gibt's da? Gibt's da Leckerlis zwischen den?
die arbeiten, also eigentlich muss ich sagen, sie arbeiten über Verstärkung, weil ich glaube, es ist nicht nur positive Verstärkung. Nein, das kann man manchmal gar nicht auseinanderhalten, ne? Also das ist ja anmaßend zu sagen, dass alles positive Verstärkung ist. Das ist ja, ich kann ja selber für mich manchmal nicht auseinanderhalten, was jetzt eine positive Verstärkung oder negative Verstärkung, die dazu geführt hat, dass mein Verhalten häufiger auftritt. Und von daher maße ich mir das Boden auch nicht an. Aber nee, die haben tatsächlich, das erste, was sie sagten, machst du gern Cardio und ich muss echt, ich hasse das wirklich, ne? Das ist für mich der Grund gewesen, warum ich schon nie ins Fitnessstudio gegangen bin, weil dieses Aufwärmen und Abwärmen, hätte ich was gesagt, hier, dieses Cooldown, die wahnsinnig gemacht. So, das war der Grund, wo ich schon gedacht habe, so, So, dann haben die gefragt, so, magst du das gerne? Ich so, nee, überhaupt nicht. Ey, der macht das nicht. Weil wir wissen, dass du uns nicht kommst. Ich so, genau. Ich weiß, dass ich nicht mehr kommen werde, weil mich das so nervt. Und ich sage, nee, mach mal erstmal kleine Schritte, ne? Also versuch mal dein Verhalten zu ändern über kleine Schritte. Es geht ja erstmal um eine Verhaltensänderung und nicht darum, dass du hier rausgehst wie so ein Schrank. Wird auch nicht passieren. Habe ich gesagt, den Zahn kann ich euch ziehen. Aber gut, genau. Und dann haben die gesagt, so kleine Schritte, ne? Erstmal häufiger kommen, dass du eine Gewohnheit entwickelst und endlich hat sich jemand ein bisschen mit Verhaltens- oder Gewohnheitsentwicklung beschäftigt in Fitnessstudios. Herzlichen Glückwunsch, danke. Und dann seitdem gehe ich da öfter hin, einfach weil so ich für mich selber eine Gewohnheit entwickelt habe. Ich gesagt habe, ich gehe da so alle 2 Tage hin. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ich befordere mich da nicht. Ja, für mich geht es erstmal darum, Arsch hochkriegen, da hingehen. So. Und dann haben die Geräte, das ist jetzt, es ist ein Gesundheitszentrum. Man darf es eigentlich nicht als Fitnessstudio, glaube ich, bezeichnen. Die haben so neue Geräte, wo du immer so Punkte sammelst, wenn du deine Übung machst, ne? Also du
bisschen, auch noch das Spielprinzip.
So ein bisschen wie Pac-Man, was man da so spielt. So, ne? und allein das finde ich schon so cool. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie wir zum Thema gekommen sind. Ich gehe jetzt häufiger ins Fitnessstudio, einfach weil es sehr verstärkend für mich ist. Und sonst war das Rausrennen immer und das Gott sei Dank bin ich fertig. Ich bin immer schneller gegangen. Das Verhalten des Gehens wurde sehr, sehr häufig
anfangsverstärkt. Aber gut, dass du es ansprichst mit den fancy Geräten, mit dem Spielemodus, sage ich mal. Wir wollten ja heute auch noch ein bisschen über ein Thema sprechen. Wir hatten jetzt vor allem auch, ich sag mal, über in Anführungszeichen problematisches Verhalten gesprochen. Aber ihr macht ja bei euch auch, sage ich mal, viel in die präventive Richtung, ne? Und spielebasiertes Training, das ist so ein Thema, das findet bei euch ja durchaus einen großen Platz. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also im Endeffekt ist es so, dass wir sehr, sehr viele Übungen, so würde man es vielleicht schimpfen, in relativ simple spielerische Spiele verwandeln. Also A, benennen wir die Sachen teilweise anders. So, weil zurück zu dem Fitnessstudio gehen. Ja, für viele Menschen ist Hundetraining wie Fitnessstudio. Hat was mit Training zu tun, hat was mit Aufwand zu tun. Wir machen diese Übung, wir machen Sätze. So, für viele ist das, glaube ich, schon sehr ein Auslöser dafür, dass sie abschalten, weil sie denken so, und dann am besten noch ein Abo, was man nicht nutzt. Und von daher ist es so, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, boah, ich mag keine Übungen machen. Ich möchte eigentlich die Dinge, die ich mache, so verpacken, dass es für mich eigentlich ein Spiel ist, was ich mit meinem Hund spiele. So, das heißt, ich trickse mein Gehirn so ein bisschen aus. Man kann es theoretisch vielleicht auch Übungen nennen, aber die Sachen sind schon sehr spielerisch. Also es macht Spaß. Es ist nicht so was Monotones. Und wir haben für sehr, sehr viele Situationen halt Spiele, die Menschen umsetzen können. So, da ist die Lerntheorie steckt dahinter.
Kannst du uns ein Beispiel nennen, damit wir uns das hier, ich meine, im Podcast ist ja immer sehr viel mit Audio, da ist nicht viel mit zeigen, aber vielleicht kriegst du es hin, uns was zu beschreiben.
Das kennen wahrscheinlich einige Menschen. Das ist so ein Musterspiel. Ein Spiel, was wir sehr, sehr gerne nutzen, um Hunden durch Hundebegegnung zu kriegen. Ja, mir geht's darum, dass Hunde das richtige Verhalten lernen erstmal im ersten Schritt. Was danach passiert, wenn sie das Verhalten gelernt haben und sie zeigen viel Verhalten, das steht auf einer anderen Fahne. Aber erstmal geht es darum, dass wir ganz, ganz viel Verhalten aufbauen, was ja ganz, ganz häufig zu kurz kommt im Hundetraining. So, wenn ich Menschen frage, ja, wie gut dir das erklärt ist, wie du das Verhalten aufbaust, was du sehen möchtest, was meinst du? Ne, da geht es immer erstmal darum, Verhalten zu reduzieren. Erster Schritt bei uns ist immer, Verhalten aufzubauen. So, und das heißt, dieses neue Verhalten baue ich zum Beispiel über ein Überbrückungssignal auf. Ne, das sind dann zum Beispiel Buchstaben, die ich dem Hund beibringe, die ich dann leise sage, ne, so A, B, C, und bei C weißt du, der kriegt einen Keks. So, das heißt, der Mensch hat ein System an der Hand, wie er den Hund nicht mit einem Keks an der Nase durch eine Hundebegegnung führt, sondern eigentlich so Überbrückungssignale hat, die dem Hund mitteilen, okay, ich warte jetzt, ich zeige ein bestimmtes Verhalten, ich gucke meinen Menschen an, weil ich weiß, bei C kriege ich einen Keks. Und so kann ich zum Beispiel relativ simpel spielerisch durch eine Hundebegegnung kommen. Es gibt immer noch andere Spiele, in Anführungsstrichen, die wir spielen, die über Futter aufgebaut werden, zum Beispiel beim Rückruf. Für mich ist es wichtig, dass Menschen ihren Körper kennenlernen, im Sinne von, wie wirkt mein Körper auf meinen Hund? Und ich glaube, da sind wir uns in sehr, sehr vielen Bereichen im Hundetraining sehr, sehr gleich oder sehr ähnlich und haben das gleiche Vorstellung, dass unser Körper halt eine ganz, ganz große Macht hat. So, und auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweise, wie ich dem Hund das beibringen kann. Wäre schlimm, wenn alles gleich wäre. Wäre sehr langweilig. Und ich persönlich nutze halt Futter, um meinen Körper in Anführungsstrichen erstmal attraktiv zu machen, weil sehr viele Körper sehr unattraktiv sind für Hunde, weil Menschen ihren Körper nicht gut bewegen können oder sehr bedrohlich bewegen und Hunde dann sich erschrecken. Das sind dann bestimmte Bewegungsmuster, die man macht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Tanz zum Beispiel, ne? Also du drehst dich im Kreis und dann wirfst du ein Stück Futter weg, rufst deinen Hund wieder ein, lädst ihn ein. Eigentlich auch das, was man aus dem Agility kennt, so diese Richtungswechsel, aber halt so kombiniert oder auch so in der Praxis kombiniert, dass die Menschen sie in anderen Bereichen einsetzen können. Ich glaube nämlich, dass wir aus aus dem Hundesport sehr, sehr viel lernen können, gerade was so Körperbewegung angeht. Genau, also im Endeffekt haben wir für sehr, sehr viele Bereiche Spiele oder Medical Training. Ist so ein Thema, wo ich mal denke, das hängt mir zum Hals raus. Ne? Also ich mag so...
Aber es ist super wichtig.
Ich weiß. Es ist super wichtig. Aber trotzdem hängt mir das immer innerlich zum Hals
raus. So wie das Fitnessstudio.
Ja, so ungefähr. Das ist so ein Vergleich mit Fitnessstudio. Das heißt, ich muss mir mal überlegen, boah, wie kann ich Sachen attraktiv machen, dass ich sie umsetze? Ja, und dann mache ich zum Beispiel Sachen mit den Sucharbeit. So, ich baue dann halt einen Geruchsträger auf, dass sie Ohrenspüllösung suchen. So als Beispiel. Ja? Oder bringe den Hunden bei, dass sie das während des Apportierens machen, weil Apportieren richtig toll ist. So, und versuche erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen bei den Menschen, dass sie es irgendwann komplett auch ohne diese Hilfsmittel umsetzen können. Das heißt, spielebasiert heißt eigentlich, dass man das menschliche Gehirn dahingehend ein bisschen anders primed, so dass nicht ist, oh, ich muss meinen Hund noch trainieren, sondern ja, ich gehe mal raus, ich spiele mit meinem Hund ein Spiel. Und gleichzeitig ist es eine Übung, die einen ganz, ganz großen Mehrwert für den Alltag hat. Ne? Also das sind so diese spielebasierte, wobei ich auch ganz, ganz viel Sachen mache, die ich nicht als Spiele bezeichne. Ich arbeite ja ganz viel mit sogenannten, ich nenne sie jetzt mal reaktive Hunde, ich weiß, da kriegen einige Plack, wenn sie das hören. Aber ich denke, alle wissen, was darunter verstanden wird. Ne? Sehr reizoffene Hunde, die nach vorne gehen, die sich schlecht zurücknehmen können, die rumschreien, die wirklich den Menschen auch Probleme bereiten im Alltag. So, das ist so,
den Wahnsinn treiben.
Ja, das ist so meine Hauptklinik für mich. Ne? Also bei mir, im Sinterdogs haben wir unterschiedliche Schwerpunkte, aber so meine Schwerpunkte sind einfach die reaktiven Hunde. Die sehr, sehr, eine sehr hohe Erregung haben. Und das ist der nächste Punkt. Ich mache halt ganz viel über Spielen, also über Spielzeug, über Sozialspiel, weil ich einfach weiß, dass sehr viele Hunde, da komme ich mit Futter nicht weiter. Die sind einfach so erregt und es ist so, ich will es nicht als Mythos bezeichnen. Ein Spielzeug hat so einen schlechten Ruf bekommen durch das Internet, dass alle Menschen denken, wenn Hunde aufgeregt sind, darf man tunlichst nicht mit denen spielen. Und ich finde aber, dass Spielzeug und Spielen richtig gemacht eines der genialsten Möglichkeiten ist, Hunde aus hohen Erregungslagen runterzuholen. Vielleicht ist mal ganz gerne, wenn man sich streitet oder wenn man emotional sehr aufgeladen ist und sich aufregt und dann ist jemand neben dir und sagt, easy, entspann dich, ganz ruhig, ne? Das macht mich persönlich kirre. So, das heißt, ich brauche jemanden, der mich auch auf dem Erregungsniveau abholt und mich langsam runterkocht oder langsam runterfährt. Und das kann halt Spiel. Wenn ich mit Hunden arbeite, die massivst nach vorne gehen, zum Beispiel, die nehmen wir jetzt mal einen klassischen belgischen Schäferhund, mit dem ich arbeite. So ein Mali. Der sieht einen anderen Hund und der hat die Erwartung, dass der vielleicht doof ist. Vielleicht hat der Mali auch Bock, nach vorne zu gehen, weil das genetisch bedingt irgendwie damit drin ist. So, das heißt, der ganze Hund ist angespannt. Das Gehirn, die Muskeln, alle wurden informiert darüber, dass man gleich nach vorne gehen muss. Das heißt, die beste Möglichkeit, einen Hund zu belohnen für richtiges Verhalten in solchen Situationen, ist eigentlich, sich dem zu bedienen, für was er gerade vorbereitet wurde. Und das ist ja, für mich ist es ein leichtes, dann zu sagen, dreh dich um, hier ist der Beißwurst. Und ich dann einen Fuß in der Tür habe bei diesem Hund und sagen kann, pass auf, wir können jetzt richtiges Verhalten aufbauen. Ich will, dass wenn du einen Hund siehst, dich automatisch umdrehst, sofort zu mir. Du hast da gar keine Verträge mit, du siehst einen Hund, du drehst dich um. So, das heißt, ich brauche aber ein Argument, was ihn dazu bewegt, sich zum Beispiel umzudrehen, wenn ich richtiges Verhalten aufbaue. Und das kann Spielzeug sein. Das kann ein Ball sein, das kann eine Beißwurst sein. Wir sprechen hier nicht über repetitives Ballwerfen, um Gottes Willen. Also wer 20 Mal einen Ball wirft und sich wundert, dass der Hund durchdreht, wenn er einen Ball sieht, gut. Das ist halt das Negativbeispiel, aber wir sehen es ja im Hundesport. Und wenn ich mit Kollegen aus dem Hundesport spreche, die machen ja alles übers Eisen in Spielzeug, sei es Beißwürste, Bälle. Und die sagen ganz klar, ich brauche meinem Hund, wenn der so angespannt ist, gar nicht mit Futter kommen, weil das überhaupt nicht der Funktionskreis ist gerade, den er bedienen möchte. Der ist angespannt, der möchte den Ball reinbeißen, der möchte der Beißwurst reinbeißen. So, und dann kann ich, wenn ich das clever mache, die beiden Sachen so kombinieren, so eine Reizkombination machen, dass Futter irgendwann den gleichen Stellenwert hat wie das Spielzeug. Und dafür brauche ich halt theoretisches Wissen, damit ich weiß, wie das funktioniert. Und habe dann irgendwann auch Futter, was eine sehr, sehr hochwertige Belohnung für einen Hund sein kann, der wahnsinnig gerne spielt, weil ich sag mal so, Spielzeug ist nicht in allen Situationen sinnvoll. Ne? Wenn ich das ist eine enge Passage und ich klemme mir halt auch keinen Ball unter den Arm in so einer Situation, sondern der Hund weiß, der Ball folgt. So, das ist die Ankündigung für andere Hund kommt. Sind hat einen Ball in einer Bauchtasche oder einer Jackentasche oder einer Rückentasche, keine Ahnung. Und wenn wir den Menschen passiert haben, hole ich den Ball raus. Das geht aber nicht in allen Situationen vielleicht. So, das heißt, es macht Sinn, in meiner Welt auch durchaus Futter zu haben. Und das nächste ist, wir beschweren uns immer. Also ich beschwere mich nicht, weil ich das weiß. Aber die meisten Menschen beschweren sich, dass in hohen Erregungslagen die Hunde nicht hören. Und dann frage ich halt immer so, ja, gut, wie hast du das trainiert? Was ist denn die höchste Erregungslage gewesen, unter der du das Verhalten aufgebaut hast? Ja, im Garten oder in der Hundebegegnung. So, mein Credo ist halt für Situationen zu trainieren und nicht in eine Situation da. Das macht für mich persönlich keinen Sinn. Passiert halt auch, dass ich in Situationen komme, die kacke laufen. Aber da versuche ich das Beste daraus zu machen. Das ist ja Alltag und Realität. Aber dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, ja gut, wir brauchen ja eigentlich ganz realistisch hohe Erregungslagen, damit zum Beispiel der Steph, der Mali, der Rotti, der sich schon sehr, sehr anspannt in Situationen und auch der Jagdhund, ja, gelernt hat, dass die Signale auch eine Relevanz für ihn haben, wenn der Blutdruck ansteigt, wenn die Muskeln angespannt sind. Also wenn ich halt immer so gefühlt Signale trainiere und der Hund in der Stimmung ist, dass er gefühlt, weiß ich, den Coffee-to-go-Becher in der Hand hat, Zigarettchen noch und so ganz entspannt unterwegs ist, ja, dann wird es schwer sein, die Signale zuverlässig abzurufen, wenn die Hunde auf 180 sind. Und das ist halt für mich, die Kunst im Hundetraining, Hunde in höchsten Erregungslagen so auszubilden oder so trainiert zu bekommen, dass sie auf mich hören. Und dass sie die Sachen machen, die ich ihnen sage. Zum Beispiel mein Hund, der pumpt sich schon auf, weil er sagt, oh, da kommt ein Hund. Das ist genetisch bei einigen Hunden drin. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist drin. Und die werden immer eine bestimmte Anspannung haben, wenn sie in Situationen kommen. Dürfen sie auch. Ist vollkommen in Ordnung. Aber sie sollen auf mich hören. Und mein Weg ist halt über das Spielen, diese Erregungslage künstlich zu erzeugen, Signale zu trainieren. Und ich weiß auch, dass es in der Jagdhundeausbildung Standard ist, also nicht Standard, aber häufig gemacht wird zum Beispiel, dass wir die Hunde über Spielzeug, über Beutespiel sehr, sehr hoch, ich habe gerade peitschen, sehr, sehr hoch
pushen. Ja.
Pushen und sie trotzdem hören. Weil, weiß ich nicht, auch der liebe Goldi, der ein Reh sieht, aber out of order ist, weil er nicht gelernt hat, dass der Rückruf auch eine Relevanz für ihn hat. Wenn er ein Reh sieht oder wenn irgendwas sich wegbewegt, dann kommt man im Training an Grenzen. Und dann wird ganz häufig gesagt, ja, das funktioniert so nicht. Und ich glaube, dass das größte Problem das ist, was ich gerade angesprochen habe, dass wir versuchen, also A, versuchen wir in einem Bereich Hunde so auszubilden, dass sie gut hören, das aber nicht gelingt, weil wir die Erregungslagen nicht mit trainieren. Und B, Hunde ganz doll abstumpfen. Das ist die andere Seite der Medaille. Dass man sagt, nein, lass das. Und die Hunde sagen, mir doch egal. Und abstumpfen. Und das sind für mich, glaube ich, zwei sehr zentrale Themen im Hundetraining, die dann auch noch aufeinandertreffen. Wo man dann im Endeffekt einen Hund hat, der sagt, mir doch egal, ich mach mein Ding. Und sitzt, es funktioniert nicht. Und der Mensch sagt, es hat doch sonst immer funktioniert. Naja, also Hunde auszubilden ist unter der Voraussetzung, wie wir mit Hunden jetzt zusammenleben. Ich finde es gar nicht so einfach. Ich hatte das eben noch in einem Gespräch. Da hat jemand gesagt, ja, ich hatte immer Hunde und früher war das viel einfacher. Und ich sage, hey, pass mal auf, wie hast denn du früher mit Hunden gelebt? Ja, wir hatten einen Hof. Ja, und? Ja, da war viel draußen. Ja, und jetzt habe ich eine Wohnung. Ich so, ja, die Umgebung hat eine riesengroße Auswirkung auf das Verhalten.
Ja, total. Und ne? Auch die Ansprüche, ja, die wir heute an die Hunde haben. Ja, ne?
Also das wundert mich manchmal nicht, dass sie Magenprobleme haben, das meine ich ernsthaft. Ne? Also, und von daher, es ist eine super, für mich ist es eine sehr komplexe Kiste, dieses Zusammenleben mit Mensch und Hund. Und hinzu kommen ja auch noch die ganzen, da gehöre ich ja auch mit zu, bin ja auch mit dem Topf mit drin. Ne? Ich nehme mich damit raus. Menschen, die einen über die sozialen Medien mitteilen, was richtig und falsch ist, in Anführungsstrichen. Ich versuche jetzt nicht so dogmatisch zu sein, weil ich glaube, es gibt mehr zwischen richtig und falsch. Und vielleicht kommt das manchmal auch nicht so rüber, aber für mich geht es nicht darum zu sagen, was richtig und falsch eigentlich ist, sondern eigentlich eher aufzuklären aus meiner Perspektive. Und ich finde dieses Missionieren ganz schlimm. So, ich mag das nicht. So, das musst du so machen. Ich glaube, wir müssen die Menschen abholen und gucken, dass wir ihnen bestmöglichst helfen können. Und ich glaube, also ich bin froh, dass ich kein Hundebesitzer bin aktuell, der Anfänger ist und das miterleben muss, in Anführungsstrichen, was da in sozialen Medien im Hundebereich abgeht. So, weil einfach so viel Wissen ist. Ich wäre erschlagen.
Ich muss auch sagen, ich fühle mich ein bisschen erinnert an die Anfänge unseres Interviews, wo du erzählt hast, wie du dich so für diese Blindenführhunde so begeistert hast und das überhaupt nicht nachvollziehen konntest. Wie können die das? Wie haben die das gemacht? Und heutzutage finde ich, da sind auch schon, sage ich mal, in der normalen Hundehaltung durchaus Parallelen dazu, dass man sich auch so denkt, boah, wie haben die das fertig gekriegt, sage ich mal, dass das so funktioniert. Und gerade Social Media, wie du sagst, baut einen unheimlichen Druck auf. Ja. Unheimlichen Druck.
Ja, also A, ist das der Druck, der aufgebaut wird. B, ist, was ist eigentlich richtig und was ist falsch? Kann man das überhaupt sagen, was richtig und falsch ist? Ne? Also bei mir gab es früher nur DVDs. Ich habe noch so von so klassischen Hundetrainern aus dem TV damals, aus dem deutschen TV, so die ersten DVDs, wo man sie dann drauf guckt und denkt so, krass, jung warst du. Nein, aber so, ne, oder so Bücher von Anno und was. Das waren ja auch die ersten Wege, wo man versucht hat, es netter zu machen. Ob es jetzt der netteste Weg gewesen ist, aus der heutigen Perspektive, ist die Frage. Aber wie gesagt, es ist halt alles im Wandel und wichtig ist für mich immer nicht zu einem Jahr und Abend zu sagen, aber dass man sich selber reflektiert, dass man selber hinterfragt. Und hinzu kommen ja auch die ganzen Veränderungen im Tierschutzgesetz, die ja auch das eigene Training und auch die eigene Trainingsphilosophie immer wieder hinterfragen lassen. So, da muss ich jetzt nicht irgendwie weit ausholen, aber die Sache mit den Hundeboxen zum Beispiel, hatte ja auch schon mal eine Aufnahme. Ich bin halt in der Zeit groß geworden, wo Hundeboxen erlaubt waren und auch in einer Trainingsbubble Standard waren. So, bevor unerwünschtes Verhalten entsteht, lieber in Anführungsstrichen, ne, in die Box packen. Also jetzt nicht irgendwie böswillig, sondern einfach, das hat man vorher aufgebaut. Es war Standard, ich hatte Boxen, weil einfach, ich musste das unerwünschte Verhalten, dem ich nicht irgendwie strafbasierend begegnen wollte, habe ich halt versucht, so gering wie möglich zu halten, also die Auftretenswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Das heißt, ich muss mein ganzes Training darum ja verändern. Ich muss die Leute ja ganz anders briefen am Anfang, dass möglichst wenig unerwünschtes Verhalten entsteht. Das ist für mich einfach logisch, weil ich keine Lust darauf habe, viel unerwünschtes Verhalten wegzutrainieren. Also für mich ist das nicht praktikabel. Und wie ist das unter aktuellen Tierschutzrechtlichen Möglichkeiten eigentlich machbar? Also so, das heißt, man muss ja sein ganzes Denken, Handeln, Tun, Philosophien, die man vielleicht auch hat, ja auch über Bord werfen und sagen, okay, das ist jetzt der aktuelle Status quo. Und das haben ja viele in der Hundeausbildung, ne, auch im Diensthundebereich, dass bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Was ja auch in Teilen definitiv richtig ist. Aber von daher, der Wandel macht's. Und ich glaube, das haben wir immer schon so gemacht, ist ein riesengroßes Problem. Und also ich hinterfrage mein Handeln und Tun sehr, sehr viel nach innen. Und auch in meinem Team, wir sprechen ganz, ganz viel über Fälle und auch über Maßnahmen und über Strafe sprechen wir ganz viel. Also nicht im Sinne von, dass wir das negieren, Strafe existiert, worüber wir hier sprechen. Haben da halt einen sehr, sehr objektiven Blick tatsächlich drauf.
Ich glaube, man darf das auch nicht vergessen. Also Wandel, gerade in der Hundeszene, manchmal habe ich das Gefühl, ganz persönlich, dass irgendwie so viel so für gegeben genommen wird und dabei vergessen wird, wie jung eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Thema so intensiv, also diese intensive Auseinandersetzung ja ist, ne? Du sagst jetzt zwar hier heute, du bist schon alt, aber so ganz ist das ja nun auch wirklich nicht.
Nein.
Wenn du davon redest, von deinen Anfängen, ja, und wenn man wirklich denkt, das ist jetzt noch nicht so Ewigkeiten her und da wurden diese allerersten, sage ich mal, diese Standardwerke geschaffen. Dorit Feddersen-Petersen hast du angesprochen. Das ist jetzt auch noch kein Jahrhundert her. Ne?
Nein.
Also deswegen.
Es ist jung, es ist im Wandel und ich glaube, wir müssen da, also für mich ist es wichtig, den Menschen, die zu mir ins Training kommen, wir sprechen mal nicht von Instagram, das ist nochmal eine andere.
Das ist eine andere Welt.
Andere Welt. Ne? Aber Menschen, die zu mir ins Training kommen, dass sie das verstehen und dass sie verstehen, welche kognitiven Funktionen und Möglichkeiten Hunde eigentlich haben. Und dass so Begriffe, wie zum Beispiel, bei mir gibt es nicht die Begriffe, mein Hund kontrolliert mich. Da sage ich mal so, es ist halt, in meiner Welt ist es halt nicht so, weil das, diese Kontrolle, die sorgt halt dafür, dass die Menschen dem Hund sehr negativ begegnen. So, und ich versuche halt die Sachen sehr verhaltensanalytisch zu begegnen. So, was ist denn zum Beispiel der Hinweisreiz dafür, dass dein Hund aufsteht, dieses Verhalten zeigt? Warum macht er das denn? Was ist die Konsequenz? Und versuche ihnen ein Schema zu geben, was sehr, eigentlich sehr einfach ist, aber auf alles anwendbar ist. Und versuche so ein bisschen die menschlichen Emotionen daraus zu nehmen. Und das ist für mich halt unfassbar wichtig. Und vor allem auch, wenn Menschen Dinge machen und dass ich dann erkläre, warum ich das nicht für sinnvoll halte in dieser Situation und nicht sage, so judgy, das ist aber jetzt Strafe und das würde ich jetzt nicht machen, weil dann ist der Hund traumatisiert oder was auch immer. Das ist für mich keine Herangehensweise. Aber dass man echt sauber erklärt, pass auf, das und das kann passieren. Also das kann eine Folge sein daraus. Sei vorsichtig und so weiter und so fort. Also zu erklären, was sie da tun, damit sie es verstehen. Und dafür, ich brauche es halt sachlich. Brauche das analytisch und ich brauche für mich keine Begriffe wie dieses ganze Energiearbeiten und sowas. Das ist halt nicht meins. Aber Menschen sind halt unterschiedlich und es hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber so bin ich halt nicht. Ich bin sehr, sehr pragmatisch. Es muss funktionieren. Es muss im Alter funktionieren und es muss so fair wie möglich dem Hund gegenüber sein. Weil das ist so, und ich möchte den Menschen helfen und ich glaube, das ist halt etwas, was sehr, sehr stark verloren geht, dass irgendwie gefühlt da so ein Kampf herrscht zwischen den Lagern und eigentlich die Menschen und Hunde mehr darunter leiden, wie wir uns teilweise verhalten.
Ich finde das ganz schön, wie du betont hast, einfach Menschen sind unterschiedlich, weil am Ende des Tages ist das auch genau der Grund, wieso wir hier zusammensitzen, wieso wir zum Beispiel diese Reihe in unserem Podcast gemacht haben, weil es mir auch persönlich ein sehr, sehr großes Anliegen ist, dass die Menschen zu den HundetrainerInnen finden, mit denen es einfach passt, ja. So, wo es für sie passt. Und um dann auf dich jetzt zurückzukommen, was würdest du sagen, welche Menschen oder was sollten die Menschen mitbringen, damit sie sich bei euch wohlfühlen?
Also wir haben ganz, ganz viele, viele unterschiedliche Menschen bei uns. Menschen, die in der Regel haben wir sehr viele Menschen, die ganz viel schon probiert haben. Und die gesagt haben, so, das ist die letzte Chance. Ich hatte schon 6 Hundetrainer, ich hatte schon 8 Hundetrainer. Jetzt will ich, dass es funktioniert. Ist immer so ein gefühlter Druck bei uns. So, okay, kriegen wir hin. In der Regel kriegen wir es auch hin. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen mitbringen müssen, dass wir sehr sachlich an die Themen rangehen und dass wir Hunde nicht vermenschlichen, sondern den Hund als Hund auch sehen, wie er wie er halt ist. Und sie müssen auch durchaus die Bereitschaft mitbringen, dass sie nicht nur an dem Hundeverhalten arbeiten, sondern an ihrem Verhalten. Und damit meine ich auch, dass wir Strukturen für die Menschen aufbauen, die sie umsetzen. Und das kann auch damit zusammenhängen oder es kann auch bedeuten, dass ich sage, ey, pass auf, du willst das Verhalten, dass sich das Verhalten deines Hundes verändert. Du wohnst aber jetzt zum Beispiel in Berlin-Mitte. Es wird wahnsinnig schwer sein, dass wir das so hinkriegen, dass du jeden Tag um 16 Uhr durch den Kiez gehst, weil da ganz, ganz viele Menschen sind, dein Hund ganz, ganz starke Angst zum Beispiel hat. Wir müssen gucken, dass wir andere Strukturen schaffen. Das kann bedeuten, dass du einmal am Tag rausfahren musst mit dem. Ne? Es kann bedeuten, dass du dein Verhalten und deinen Alltag vielleicht auch ein bisschen verändern musst für eine gewisse Zeit. Wir helfen dir bei die Routinen irgendwie zu entwickeln, Gewohnheiten aufzubauen. Aber das ist schon etwas, was man in Anführungsstrichen mitbringen sollte. Oder dass ich sage, du musst den auslastenden Hund, sei es körperlich, als auch kognitiv, weil du erwartest gerade, dass wir ein Verhalten fixen, was ganz doll dadurch beeinflusst wird, wie dein Hund sich fühlt. So, das wäre genauso, als wenn wir jetzt an deiner Unruhe oder an deiner Aggressivität arbeiten, also im Menschentraining, dass du immer ausrastest, dass du impulsiv bist und du hast aber ganz, ganz starke Probleme gerade, weil du wahnsinnig gerne schwimmst, aber kannst seit Wochen nicht schwimmen oder kannst nicht ins Fitnessstudio gehen. Oder du fährst gerne noch Motorrad und dein Motorrad ist kaputt und das ist für dich der Ausgleich schlechthin. Oder dein Knie ist kaputt und du kannst nicht joggen gehen. So, das heißt, wir können nicht so gut an der Impulsivität arbeiten bei dir, weil bestimmte Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. So, das heißt, für mich ist wichtig, dass wir das Ganze angucken. Und das heißt, in der Regel immer, der Mensch muss sein Verhalten durchaus auch verändern. Das ist manchmal hart. Ich kenne es selber.
Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir kommen auch langsam so zum Ende unserer Aufnahme. Aber ich möchte dir unbedingt noch die Chance geben. Gibt es etwas, was du Hundemenschen für ihr Leben mit Hund mit auf den Weg geben möchtest?
Habt Spaß an dem Prozess. Habt Spaß an dem Prozess, habt Spaß an dem Zusammenleben, weil ich glaube, keiner von uns hat sich ein Hund ins Leben geholt, also die wenigsten, weil sie Bock darauf haben, unfair zu sein, doof zu sein, sich andauernd aufzuregen. Also wir haben ja alle Hunde ins Leben geholt, weil wir Spaß mit ihm haben wollen, weil wir Sozialpartner unserer Seite haben wollen und so weiter und so fort. Und es gibt immer wieder Situationen, die einen herausfordern, jeden Menschen mit seinem Hund, auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn eine Herausforderung das Alter ist. Und alte oder ältere Hunde können andere Verhaltensweisen wieder zeigen, sodass man nie denken darf, es ist abgeschlossen, ich habe es fertig trainiert, sondern das Leben mit einem Hund ist ein Prozess für mich. Und diesen Prozess, da muss man Spaß dran haben. Und auch wenn der Hund Problemverhalten zeigt, habt Spaß daran, in diesem Prozess, weil sonst, ich will nicht sagen, geht man kaputt, aber sonst macht es das Leben sehr, sehr schwer und herausfordernd. Also Freude am Lernprozess mit dem Hund zu haben, das ist für mich das A und O.
Und das darf man auch haben. Ich glaube, das ist manchmal auch was so verloren geht, ne? Gerade wenn man so viel konsumiert und alles immer so ernst ist, man darf Spaß haben mit dem eigenen.
Ne? Und es sind halt keine Roboter. Es sind halt Lebewesen. Ja, so, und vergleicht euch nicht. Ne? Das ist so etwas, man hat so einen Druck und der Ritschbeck, der geht so schön da in den sozialen Medien, der kann das ohne Leine und der Labrador kann das und das und meiner, ja, du hast den besten Hund der Welt, lieb deinen Hund, so wie er ist. Gib ihm das beste Leben auf diesem Welt, auf diesem Planeten. Und versuch, dich so weiterzubilden, dass du deinen Hund dieses Leben geben kannst, weil der hat sich nie ausgesucht, bei dir zu leben. Das hast du.
Das ist so, das ist so. Ja. Genau, und da können wir dann unserer Verantwortung gerecht werden.
Ja.
Ja, liebe Cinta, wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge. Ich hatte gerade eben auf die Uhr geguckt und dachte, boah, wir haben die Stunde schon überschritten. Wie kann das sein? Das kommt mir überhaupt nicht so vor. Aber sehr, sehr schön. Ich danke dir, dass du heute da warst und dass du uns auch wirklich einen sehr persönlichen Einblick gegeben hast. Und ich finde, man merkt schon viel, dass sehr, sehr viel von dir in dem steckt, was ihr da macht und was ihr da anbietet. Ist, glaube ich, heute allen klar geworden.
Das freut mich. Schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielleicht hört man sich ja noch mal wieder.
Dankeschön und bis bald. Tschüssi.
Bis dann. Ciao. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch haben die Einblicke hinter die Kulissen von Cinta und ihrer Arbeit gefallen. Wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet, dann schaut mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge hinein. Dort findet ihr den direkten Link zu ihrer Website und ihrer Arbeit. Da könnt ihr euch dann nochmal ausführlich informieren und mit ihr in Kontakt treten. In der nächsten Folge erwartet euch eine neue Talkrunde rund um Hütehunde. Dabei legen wir den Fokus auf Border, Aussie und Co. und haben mit Ines Lücke, Tanja Köhler und Jennifer Widerstein drei Gästinnen mit dabei, die sich mit diesen Typen und Rassen so richtig gut auskennen. Seid gespannt und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.